Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört Radio Marathon.
Michael Main am Montag.
Und nun das Dossier.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Montag ist gerne ein Plätzchen frei in der kleinen Audiodatei für Michael Main. Ich begrüße ihn heute mal wieder persönlich am Telefon. Michael, sei gegrüßt.
Hallo, grüß dich.
Wir sprechen über ein neues Buch, Staatsfunk. Heißt es, ein kleines Buch, das hast du geschrieben. Wieso Staatsfunk? Wir haben doch öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Staatsfunk ist bei mir lange Linie aus der Geschichte heraus, ist eine Diagnose, das, was wir haben, nenne ich Staatsfunk und ist zugleich Prognose. Das werden wir über kurz oder lang auch ganz offiziell haben. Was du jetzt gerade mit dem Begriff öffentlich-rechtlich bezeichnet hast, ist das Märchen, das verschleiert, wie die große Politik, wie das große Geld, wie das Militär auf die Inhalte zugreifen, die uns über Radio, Fernseh und Internet geliefert werden.
Du bist Medien- und Kommunikationswissenschaftler und hast natürlich auch analysiert. Drei Hebel arbeitest du heraus und ich würde dich jetzt bitten, die mal unseren Hörern vorzustellen.
Es geht da um die Aufsicht, dann geht es um das Geld und dann geht es vielleicht etwas schwieriger um die Hierarchie, die in den Rundfunkanstalten etabliert worden ist. Mit der Aufsicht dürfte wahrscheinlich für alle gut nachvollziehbar sein. Die Erzählung, dass der Rundfunk uns gehört, dieses Märchen, das verschleiert, wer eigentlich sendet, diese Erzählung stützt sich auf die Idee, dass unsere Leute in Räten sitzen, in Sowjets, wenn man so will, sitzen, die Aufsicht führen, Rundfunkräten und Verwaltungsräten. Wenn man da genauer hinschaut, das hat die Otto-Brenner-Stiftung gerade gemacht, dann sieht man, dass in den Rundfunkräten über 40% der Mitglieder politischen Parteien zuzuordnen sind und in den Verwaltungsräten, da wo über Spitzenpersonal entschieden wird und über die Budgetverteilung in den Verwaltungsräten sogar über 50%. Hier sieht man also, dass die Politik über die Aufsichtsgremien Zugriff auf das Programm hat. Das wirkt sich auch auf Beschwerden zum Beispiel aus. Wir können uns natürlich beschweren über das, was da gesendet wird, landen dann beim Intendanten, der schreibt uns zurück, naja, war doch nicht so schlimm. Und wenn wir uns dann nochmal beschweren über diese Antwort des Intendanten, dann landen wir im Rundfunkrat und wundern uns, warum 2023 und 2024 in jedem dieser beiden Jahre nur fünf Beschwerden für berechtigt gehalten worden sind, ist dann relativ leicht erklärbar, weil man sieht, dass die eigentlich, wenn die Erzählung, das Märchen wahr wären, wenn die eigentlich kontrolliert werden müssten vom Journalismus, dass die Aufsicht haben über das, was da produziert wird. Das ist also der erste Hebel, Aufsicht. Der zweite Hebel, auch ganz zentral, kennt jeder aus seinem eigenen Haushalt, wer das Portemonnaie hat, wer über die Haushaltskasse wartet, der hat die Macht in der Familie. Hier ist das ein sehr merkwürdiges Verfahren. Die Anstalten, die Rundfunkanstalten, melden einer Kommission, wie viel Geld sie brauchen. Da kann man sich auch schön vorstellen, in so einer Familie, wunderbar, ich melde an so eine Instanz, so und so viel brauche ich im nächsten Monat. Diese Instanz hat keine Möglichkeit, meine Meldung sinnvoll zu prüfen, weil es keine andere Instanz gibt, die den gleichen Auftrag wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Ich könnte natürlich sagen, RTL ist irgendwie billiger, Antenne Bayern oder Antenne MV sind billiger. Da würden die Rundfunkanstalten sagen, na ja, die haben ja auch einen ganz anderen Auftrag, die müssen in Sachen Meinungsvielfalt nicht ganz so viel liefern wie wir. Das könnt ihr überhaupt nicht vergleichen. Dazu kommt, dass die Kommission, die da diesen Wunsch überprüfen soll, dass diese Kommission von den Ministerpräsidenten berufen wird, genau 16 Leute, für jedes Bundesland eins, und dass diese Mitglieder schweigen müssen. Die dürfen nicht erzählen, was sie dort an Finanzbedarf aus den Rundfunkanstalten gemeldet bekommen haben. Unsere Vertreter, die Abgeordneten in den Landtagen, sind in diesem ganzen Verfahren nur Statisten. Die müssen am Ende abnicken, was über diesen Weg, Wunsch, Kommission zu ihnen kommt. Sachsen-Anhalt hat das ja im letzten Beitragserhöhungsverfahren nicht gemacht und ist dann vom Bundesverfassungsgericht einfach übergangen worden. Da hieß es dann im Urteil, naja, wenn ein so ein Bundesland da nicht abstimmen mag, das stört uns jetzt hier überhaupt nicht. Wir haben ja also eigentlich einen Rundfunk, der vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste. Normalerweise würde ich vorschlagen, dass die Parlamente ein Budget vorgeben, deutlich kleiner als das, was wir jetzt da haben, dass die Parlamente ein Budget vorgeben und dann können Journalisten im Rahmen von Programmautonomie zusehen, was sie damit anfangen. Da hätte man diese Art Selbstbedienungsladen, der automatisch immer größer wird, hätte man diesen Selbstbedienungsladen geschlossen. Auch das kann man mit diesem Familienbeispiel ganz schön sehen. Wenn ich eigentlich immer bekomme, was ich mir möchte, dann werden meine Wünsche größer. Dann werde ich irgendwann da diese Torte noch haben wollen und jene super Schuhe und da diesen Mantel, den brauche ich zwar nicht, aber der sieht doch gut aus. Und so ähnlich ist die Programmvermehrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erklären. Das ist also dieser zweite Hebel, Budget. Und der dritte Hebel hängt mit diesen Gremien zusammen und ein bisschen auch mit dem Budget, die Hierarchien in den Anstalten. Wir haben an der Spitze Chefredakteuren, Intendanten, Abteilungsleitern, wir haben an der Spitze sehr gut bezahlte, aber befristete Verträge. Diese Verträge müssen durch die, in Anführungsstrichen, Gremien, durch diese Sowjets, durch die Räte, und müssen alle 5 Jahre verlängert werden. Hier bin ich also als Chefredakteur, sonstiges Programmgesicht, abhängig vom Wohlwollen politisch dominierter Gremien, werde den Teufel tun, diese Gremien gegen mich aufzubringen. Das ist also ganz oben, und wir haben ganz unten, da wo das Programm tatsächlich gemacht wird, sehr viel Freiberufler, festfreie Mitarbeiter, die keinen Kündigungsschutz haben, die Angst haben müssen, im nächsten Dienstplan nicht mehr zu erscheinen, keinen Auftrag mehr zu bekommen, wo allein die Art des Beschäftigungsverhältnisses Konformität, Anpassung produziert. Das führt in den Anstalten zu einem Klima der Angst. Der NDR, da wo die Tagesschau gemacht wird und die Tagesthemen, der NDR 2023 einen Klimabericht produziert, der nichts mit CO2 zu tun hat, sondern mit der Atmosphäre in der Rundfunkanstalt. Da empfehle ich jedem mal reinzuschauen. Es ist erschreckend. Dieses Misstrauen, dieses gegenseitige Belauern, die Angst, die da auf den Fluren herrscht, das ist eine Atmosphäre, die nichts mit dem zu tun hat, was man sich unter kreativem Arbeiten vorstellt, vielleicht auch unter einer Atmosphäre, wo man auch mal was riskiert, wo man mal gegen den Strom schwimmt, das funktioniert da nicht.
Das kann ich aus erster Hand bestätigen vom MDR. Dort ist ja jetzt auch ein Sparzwang eingetreten und dort stehen zum Beispiel Digitalprogramme zur Disposition. Da gibt es eins für junge Erwachsene, Twents heißt das, glaube ich, und ein Schlagerradio. Und beide würde ich zumindest für öffentlich-rechtlichen Auftrag im Kern erklären, da sie etwas feil bieten, was auf UKW nicht feilgeboten wird, das auf DAB. Und da gibt es auch keine kommerziellen Anbieter. In dieser Art würde ich sagen, bei diesem Sparkurs, den man jetzt fahren will, fällt eigentlich genau das Schützenswerte als erstes weg.
Ja klar, dieser ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk lebt mit der Angst, dass die Politik ihn dicht macht. Und die Politik wird nicht zögern, ihn dicht zu machen, wenn die Reichweite unter ein bestimmtes Mindestmaß fällt. Und diese ganzen sehr schönen Nischenprodukte, die ja immer wieder auch von Befürwortern der Idee dieses Rundfunks herausgeholt werden, diese ganzen Nischenangebote werden als erstes zu dem Spardruck zum Opfer fallen, weil damit keine relevanten Wählermassen erreicht werden können.
Ja, das ist traurig. Am 1. Oktober findet beim Bundesverwaltungsgericht eine Verhandlung statt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit dabei sind die Kollegen von Leuchtturm ARD, Jimmy C. Gerum. Wir senden das hier am 22. September und er wird morgen dazu zu hören sein. Was hältst du von dieser Geschichte?
Ja, das ist einer der Gründe, warum ich dieses Büchlein jetzt gemacht habe. Wir gehen auf einen Showdown zu. Ist die Frage, ob er schon in diesem Verfahren in Leipzig zu beobachten ist. Da klagt ja eine Frau aus Oberbayern gegen den Rundfunkbeitrag, weil der Rundfunk ihrer Meinung nach und nicht nur ihrer Meinung nach, ich habe für die zweite Instanz ja ein Gutachten dazu gemacht, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag in Sachen Meinungsvielfalt verfehlt. Die Richter in Bayern haben damals gesagt, naja, ihr zahlt den Rundfunkbeitrag nur, damit ihr empfangen könnt und wenn es euch nicht passt, könnt ihr euch ja beschweren bei den Gremien. Darüber haben wir gerade gesprochen, warum das nicht funktioniert. Es kann also sein, dass ein Gericht in Deutschland, ja nicht so weit weg von den politischen Instanzen, dass ein Gericht sagt, diese Frau hat recht und dann ist der Rundfunkbeitrag tot. Wenn das jetzt in Leipzig nicht passiert, dann wird es über kurz oder lang in einem der östlichen Bundesländer passieren. Wenn die AfD in irgendeiner Weise an einer Landesregierung beteiligt ist, dann ist zu vermuten, dass das, was im Programm steht, Grundfunk und Kündigung der Rundfunkstaatsverträge oder des Medienstaatsvertrags, dass das in die Tat umgesetzt wird. Und dann geht eine Kettenreaktion los, die diesen Rundfunk zum Einsturz bringen wird.
Ich gebe zu, auch eher zur Abschaffung zu neigen. Realpolitisch macht man sich damit natürlich über Nacht viele Gegner.
Ja, macht man, klar. Man macht sich auch Gegner in der Szene der Rundfunkkritiker, weil du gerade den Leuchtturm ARD erwähnt hast, der ja vehement am Zwangsbeitrag, an dem Pflichtbeitrag festhält, sicherlich auch, weil jede Art von Rundfunkkritik ins Leere läuft, wenn der Staat direkt übernimmt. In dem Moment, wo der Staat sendet, das im Haushalt hat, haben Kritiker nicht mehr das Argument zu sagen, das ist doch unser Rundfunk, guck mal in den Medienstaatsvertrag, der muss Meinungsvielfalt liefern und alle Themen, alle Perspektiven auf die große Bühne bringen. Also insofern macht man sich auch da keine Freunde. Ich selber bin jetzt ja da eher neutral. Ich sehe mich immer als wissenschaftlicher Beobachter, halte das für sehr wahrscheinlich, dass wir in gar nicht so kurzer Zeit tatsächlich Staatsfunk haben werden, mache aber in den Büchlein ja auch andere Vorschläge, auch für die Befürworter der Idee öffentlich-rechtlich, wie man diese Idee retten kann, aber mit deutlich weniger Geld und dann vielleicht auch mit etwas mehr Zustimmung.
Und da wir die Dinge positiv sehen wollen, möchte ich jetzt mal ein Beispiel für das Funktionieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben. Am Beispiel von Markt, das ist ein Verbrauchermagazin, stellen wir uns mal vor, Nuss-Nougat-Creme Nutello oder Nutelli behauptet, nicht nur aus Palmöl zu bestehen. Jetzt geht das Ganze mit dem NDR oder dem WDR ins Labor. Dieser stellt fest, die Nuss-Nougat-Cremes bestehen aus Diesel, beim einen vielleicht Russendiesel. Da steigt Markt dann komplett ein und macht richtig guten Journalismus, fragt zum Beispiel auch die Händler, die sowas verkaufen, und die verlautbaren dann schöne Dinge wie: Wir bieten Nutelli und Nutello trotz Diesel aufgrund der Bedürfnisse unserer Kunden an, jetzt in 400 statt 500 Gramm Gläsern, um niemanden zu verunsichern, auch zum selben Preis. Würde dir sowas nicht fehlen?
Das ist die Frage, ob so etwas nur unter dem Label öffentlich-rechtlicher Rundfunk laufen kann. Ich meine, das ist ja eigentlich Auftrag von Journalismus, solche Missstände in die Öffentlichkeit zu bringen, die Bevölkerung zu sensibilisieren, Themen rauszubringen. Warum soll das nur in einem Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktionieren? Klar, ich meine, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk so reformiert werden würde, wie ich das ja in einem meiner Vorschläge im Buch bringe, wenn es da Kündigungsschutz für die Journalisten gibt, wenn es Transparenz gibt, wenn es Publikumsräte gibt, direkt gewählt oder ausgelost, wenn es Ombudsstellen für unsere Beschwerden gibt, dann ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass diese Art von Journalismus stärker werden könnte.
Und RTL hat ja immerhin Günter Wallraff, der bei Burger King an der Wade hängt.
Ja, Günter Wallraff ist ein Beispiel, der seine ersten großen Geschichten mit dem Springer Verlag zusammen gemacht hat. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass auch an gewinnorientierte Medienunternehmen sich auf solche Themen stürzen würden. Klar, da gibt es dann immer Interessenkonflikte, aber die gibt es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz genauso.
Du bist ja Sportfan. Würde Sport dir fehlen?
Sport nutze ich jetzt auf den Plattformen, auf denen Sport gegen Geld angeboten wird. Magenta zum Beispiel bringt mir Basketball, Sky, The Zone bringen mir Fußball. Öffentlich-rechtlichen Sportübertragungen wüsste ich jetzt gar nicht, wo da der Sport kommt, den ich sehen möchte.
Du hast jetzt schon das Thema Staatsfunk angesprochen. Du gehst davon aus, dass das Ganze eher zu einem staatlichen Fernsehen wird, was dann über Steuern finanziert wird. Das ist ein Trend in Europa. Kannst du dazu noch etwas ausführen?
Ja, relativ viele Länder haben in den letzten Jahren öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Beiträge abgeschafft und das eher in den Haushalt übernommen. Skandinavien zum Beispiel mit unterschiedlichen Modellen, manchmal an die Einkommensteuer gekoppelt, manchmal auch nicht. Es ist für uns hätte das den Vorteil, dass wir wissen, woran wir sind. Wir müssten dann nicht mehr rätseln, warum die Tagesschau ist, wie sie ist, wenn sie direkt vom Staat gesendet werden würde. Für den Staat selber hätte das den Vorteil, dass er die Kritiker mundtot macht, ihnen den Wind aus den Segeln nimmt und dazu noch ganz populistisch jedem Haushalt ein kleines Geldgeschenk machen könnte, 18 Euro irgendwas im Moment pro Monat. Für die Journalisten wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil der Arbeitgeber Staat die Journalisten nicht so schlecht behandeln könnte, wie das im Moment wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen. Also ich wäre da gar nicht so sicher, dass das unbedingt ins Negative führen muss. Klar, viele sehen dann sofort die DDR vor sich, aber auch wenn man sich in der Welt umschaut, Staatsfernsehen bedeutet nicht automatisch schlechte Qualität. Viele Sachen in Russland zum Beispiel, gerade für Sprachenminderheiten, also für kleine Bevölkerungsgruppen, wären gar nicht kommerziell zu leisten. Da muss der Staat die Angebote bezahlen, wenn ich das in einigermaßen Qualität produzieren möchte. Dieses Transparenz Transparenzargument zu wissen, woran ich bin, müsste man erstmal aushebeln, um dagegen was sagen zu können.
Ja, ich finde das auch nicht so schlecht. Ich erinnere an das neue Deutschland. Du hast die DDR ja schon erwähnt. Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Also das war dann das, was dort auch übermittelt wurde. Das wusste jeder.
Das wusste jeder. Deutlicher Unterschied zu heute. Heute glauben die Menschen an die Märchen von der vierten Gewalt, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also vom Rundfunk, der uns gehört, von Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit. In der DDR war das jedem klar und trotzdem haben die Leute Zeitungen abonniert, Fernsehen eingeschaltet, einfach weil sie wissen wollten, was die Macht ihnen zu sagen hat. Die Formeln kennen musste, mit denen man sich im Alltag gefahrlos, heißt ohne Angst haben zu müssen, anzuecken, bewegen konnte.
Und es war auch nicht so, dass es unkritisch war. Kritik wurde oft über die Ebene der Kultur ausgearbeitet. Die fällt ja heute auch aus.
Ja, auf verschiedenen Ebenen. Auf verschiedenen Ebenen gab es da Kritik immer auch an lokalen Missständen. Ich wollte ja selbst in der DDR Journalist werden. Und wenn man sich heute nochmal in Fernsehprogramme vertieft, Zeitungen liest, es ist besser als der Ruf, der über 30, 35 Jahre jetzt von der offiziellen Geschichtsschreibung produziert worden ist.
Staatsfunk, ich rege an, das Buch zu kaufen und zu lesen und ich gehe davon aus, auch morgen wieder auf ARD und ZDF. Michael Mayen, ich danke dir.
Danke.
Das Thema Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat zumindest ein Nebengleis. Am Wochenende entdeckte ich auch eine Kommentierung des deutschen Medien- und Kommunikationstheoretikers Norbert Bolz, lange TU Berlin, den ich unlängst mal vorstellte, mit Ausschnitten aus einem Interview des österreichischen Senders auf 1. Was lernen wir? Springer-Medien lassen zweifelsfrei eine Stimme zu, die die öffentlich-rechtlichen Medien zerschlagen lassen will, für nicht reformierbar hält. Springer führte ja auch Kampagnen gegen den RBB ob der Personalie Schlesinger. Dass Norbert Bolz dem österreichischen Sender auf 1, der zumindest im Mainstream als rechtsextrem bezeichnet wird und wohl auch in der Selbstdarstellung nicht links ist, für Springer kein Problem. Auch nicht für andere Medien, die ja sonst schnell mit dem ausgestreckten Finger auf Leute zeigen, die mit falschen Leuten sprechen. Es kommt halt eben auf die Leute an, die mit dem oder dem sprechen. Da scheinen manche Bestandsschutz zu haben oder gute Anwaltsbüros. Und über diesen Weg baut sich ein zweites Schwerpunktthema der heutigen kleinen Audiodatei auf: Moldawien. Aber zuvor ein Termin.
Hallo, hier ist Gabriele Gysi. Ich grüße die Hörer von Marabu und freue mich, bei Ihnen zu sein und mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Demnächst auf Radio Marabu auch über ihr Buch Die Nacht als Soldaten-Verkehrspolizisten wurden, gibt es noch eine deutsche Frage, erschienen im Westend Verlag. Buchpremiere am 1. Oktober 2025, 20 Uhr im Pfefferberg Theater. Interview mit Gabriele Gysi in dieser Woche. Und das Thema Moldawien wollen wir bereiten. An diesem 22. September 2025, ein Montag hier in der kleinen Audiodatei. Es geht um das wackere Moldawien. Bereits bei der letzten Wahl habe ich berichtet, dass es hier Unregelmäßigkeiten gab bei den Auslandsmoldawiern. Hierzu informierte Thomas Röper auf seinem Anti-Spiegel zuerst. Die Angaben ließen sich zum Teil mit sogenannter künstlicher Intelligenz verifizieren. In der Sache bekam ich scharfen Gegenwind von einem Hörer, der sich auf Facebook artikulierte im Sinne der Europäischen Union, aber auch direkt aus dem privaten Umfeld. Mit Argumentationen, da muss es doch einen Wahlausschuss geben, der das ordentlich macht und da muss doch Recht und Gesetz herrschen. Für die Causa Moldawien habe ich jetzt einen Bericht des ORF, öffentlich-rechtlicher Rundfunk Österreich, der genau das belegt, was ich bei der letzten Wahl berichtete. Natürlich russenhassend, sonst wäre es nicht der ORF. Da lese ich von bösen Oligarchen, die mit dem eigentlichen Sachverhalt gar nichts zu tun haben. Wie oft bei Berichten, die Wahrheiten beinhalten, ist er sehr lang, also ein normaler Mensch wird ihn nicht zu Ende lesen. Eben aber an dem Ende stehen die Wahrheiten. Dann wollen wir mal österreichischen Journalismus genießen. Überschrieben: Moldawiens Macht außerhalb des Landes. Anlass: die vom ORF als richtungsweisend bezeichnete Parlamentswahl am kommenden Sonntag. Über 1 Million Wahlberechtigte lebt nicht in Moldawien, sondern außerhalb. Insgesamt gibt es nur 2,4 Millionen Moldawier. Bei der Wahl ist die Diaspora machtvoll. 864.000 Stimmzettel wurden gedruckt, die derzeit in über 40 Ländern unterwegs sind. Man erinnert an Auswanderungswellen seit Mitte der 90er Jahre. Den Ausschlag gaben fehlende Perspektiven nach dem Zerfall der Sowjetunion. Jetzt ein schöner Satz. Knapp die Hälfte der Ausgewanderten hält sich in Europa auf. Die meisten in Italien. Außerhalb der EU war Russland das wichtigste Zielland. Fachlich nicht falsch, aber man setzt die EU mit Europa gleich, was völliger Unsinn ist. Russland ist das größte europäische Land. Also hier wieder eine EU, die anti-russisch ist, also gegen das größte Land in Europa. Geografisch völlig widersinnig. Aber eben von diesen Menschen gaben 2024 über 243.000 ihre Stimmen ab. Also sehr wenig, wir reden ja von über einer Million. Hiervon, und darum ging es vor einigen Jahren, profitierten Pro-EU-Kräfte. Ohne diese hätte Maya Sandu die Wahl, sie steht ja für die Europäische Union, nie gewinnen können. Begründet wird das mit der demografischen Struktur. Die Diaspora im Westen ist jünger als die Bevölkerung im Inland, kommt stärker mit europäischen Werten wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten in Berührung allen Ernstes. Das mache sie empfänglicher für progressive, reformorientierte und EU-freundliche Programme. Die in Moldawien leben, haben andere Einflüsse, auch mediale, sicher russische. Moldawien war Sowjetrepublik, übrigens die wohlhabendste, das Urlaubsgebiet für viele Menschen der Sowjetunion. Kommunisten und Sozialisten werden genannt, beide wären eher pro-russisch. Für Wahlberechtigte gibt es eine verpflichtende Vorregistrierung. So bekunden Wahlberechtigte mit Wohnsitz im Ausland ihre Absicht, an den Wahlen teilzunehmen. Und da gibt es jetzt eben einen großen Zuwachs aus Russland. Mit Abstand. Hier verdoppeln sich die Neuanmeldungen. Natürlich gibt es jetzt den Verdacht, pro-russische Oligarchen. Aber nein, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht um das Wahlrecht. Recht. Und wir sind schon ziemlich weit hinten im Artikel. Finden wir halt die von mir auch vor 2 Jahren berichteten und kritisierten Argumentationsketten. Italien verfügt über 75 der insgesamt etwa 300 Wahllokale außerhalb Moldawiens und Russland nur über 2. Österreich, selbst das kleine Österreich, hat 3. In Russland aber leben die Hälfte der Auslandsmoldawier. Wir reden hier fast von 600.000 Menschen. Und jetzt sind wir schon ganz, ganz hinten und lesen auch, Moldawier im Ausland werden laut Behörden Opfer von Bestechung. In Rumänien, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien wurden laut moldawischer Polizei kürzlich massenhafte Bestechungsversuche aufgedeckt. Demnach sollen für eine Diaspora-Stimme umgerechnet etwa 50 Euro bezahlt worden sein, mehr als üblicherweise in Moldawien selbst. Also nicht nur der russische Oligarch. Aber da muss man eben ganz schön lange lesen. Und wer interessiert sich hier für Moldawien? Dann wird natürlich noch Transnistrien gehetzt. International nur von Russland anerkannt, eigene Behörden habe es installiert und mit dem obersten Sowjet auch ein eigenes Parlament. Nur zur historischen Positionierung. Transnistrien war früher das einzige halbwegs industrialisierte Gebiet, so ein kleines Ruhrgebiet im Urlaubs-Sowjetstaat Moldawien. Und die gut sowjetisierten und organisierten wollten keinen pro-westlichen Weg gehen. Nahe des Gebietes eröffnen moldawische Behörden Wahllokale für Bürger mit moldawischen Pass aus diesen Gebieten. Da nahmen beim letzten Mal fast 30.000 Menschen teil. Die überwiegende Mehrheit stimmte übrigens für ein Bündnis aus Sozialisten und Kommunisten, welches hier pro-russisch verhetzt wird. Hier möchte ich noch ergänzen, viele werden auch Russen sein und Russen als pro-russisch zu bezeichnen, ist einfach intellektueller Wahnsinn. Aber alles in allem eine umfangreiche Ausführung, der an dieser Stelle belegt ist, dass es eben auch in dieser Sache die alternativen Medien sind, die Recht behalten. Trotzdem ist es alles in allem ein wissensreicher Artikel, mit welcher Motivation er auch geschrieben wurde. ORF.
Schweizer.
Und Zweifel an dieser Europäischen Union nähere ich gerne noch einmal mit Roger Köppel.
Lettland weist weitere 841 Russen aus. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine betrachtet Lettland russische Staatsbürger im Land als Sicherheitsrisiko. Wer nicht lettisch spricht, muss gehen. Ja, Lettland ist auch ein Sicherheitsrisiko für die Europäische Union.
Zu Lettland, Roger Köppel, am 9. September dieses Jahres und von SS-Aufmärschen und entsprechenden Museen werden wir hier jetzt gar nicht sprechen. Diese Europäische Union wirkt mit aller Gewalt gegen das größte europäische Land, Russland. Sergej Lavrov erklärte kürzlich, eine antirussische Ukraine könne Russland nicht akzeptieren. In der Überzeugung, ein prorussisches Kanada oder Mexiko würden die USA nicht akzeptieren, ergänze ich, ein antirussisches Europa werde Russland, das größte europäische Land, auch nicht akzeptieren können. Meine Prognose, diese EU wird scheitern. International. Anerkennung Palästinas als Staat, genannt Großbritannien, Kanada, Australien, Portugal. Israel bezeichnet das als Terror. Netanyahu, kein Palästinenserstaat westlich des Jordans. Was er noch ist und Gazastreifen genannt wird, wird zumindest jetzt besenrein gebombt. Iran droht Aussetzung der Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörde. Katar fordert für die Bombardierung von Doha eine Entschuldigung Israels. Donald Trump droht der Taliban mit Konsequenzen, sollten sie die Bagram-Militärbasis nicht zurückgeben. Übrigens ein von den Sowjets gebaut. Libanon meldet 5 Tote bei einem israelischen Angriff. 2x Zehntausende berichtet die ARD bei der Trauerfeier für Charlie Kirk und Philippiner, die gegen ihre Regierung demonstrieren. Hitze, Wind und Regen im Norden freundlicher, so die Woche kühler an den Alpen Richtung einstellig. Es bleibt herbstlich und wechselhaft.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
An sich unspektakulär, aber Wetterhetzer Dominik Jung, Alarmstufe Unwetter, sind flutartige Regenfälle, wo jetzt Schlimmes droht. Holt euch eine Maß.
Marxistisch-leninistischen.
Oder Bildung. Danke, Svetlana.
Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.